jetzt noch sagen.
Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben gespürt und gehört, dass du heilig bist. Unvorstellbar heilig. Dein Licht strahlt heller als jede Millionen und Milliarden von Sternen. Und jetzt auch noch eine Predigt? Das war doch schon Predigt genug. Während der Predigtreihen über Martin Luther und die tollen Texte wie Sola Scriptura hat mich dieses Wort ganz besonders angesprochen. Und das soll heute einmal ganz anders deutlich werden, als wir es vielleicht gewohnt sind. Zwar so, dass ausschließlich Gottes Wort zu uns, zu dir, zu mir redet. Ich habe nur ein paar kleine Anmerkungen eingefügt und die Wir-Form in die Du-Form oder Ich-Form umtransformiert, sodass der Wortlaut wirklich ganz persönlich dich und mich anspricht. Und dazu habe ich dann merkwürdigerweise Römer 8 gelesen, und zwar nach der Übersetzung Hoffnung für alle, und bekam den Eindruck, Mensch, das ist ja eine richtige Predigt, du brauchst nichts mehr dazu zu sagen. Es geht um das Leben durch den Geist, die Hoffnung für die ganze Schöpfung, die parat liegt. Und wir sehen darin Gottes wunderbare große Liebe, von der wir auch gesungen haben. Übrigens, 10.000 Gründe zum Danken? Wer hat denn schon mal angefangen aufzuzählen? 10.000 Gründe? Ich denke, 1%, 100 schlappe Gründe aufzuführen, wäre vielleicht eine Kleinigkeit, oder? Auch noch zu viel? Jesus ist der Grund unserer Freude. Er ist der Grund des ewigen Lebens. Er ist der Grund deiner und meiner Erlösung. Es gibt noch mehr. Denken wir drüber nach. In Römer 8 ist interessant, da finden wir nämlich die ideale Fortsetzung zu Pfingsten. Da begann ja alles mit dem Heiligen Geist. Aber dann geht es ja eigentlich erst richtig los, wenn wir uns die Predigten der letzten zwei Sonntage nochmal verinnerlichen, wer sie gehört hat. Die Erlösung allein durch Jesus Christus, das war der Anfang. Es gibt Leute, die schleppen das so als Sahnehäubchen, so wurde gesagt, in ihrem Leben hinterher oder obendrauf und leben so weiter wie bisher. Das ist eine Nummer zu klein gedacht, viel zu klein. Also nach Pfingsten geht es erst richtig los. Nebenbei bemerkt die Frage, wann war denn dein Pfingsten? Wie ging es dann weiter? Paulus beschreibt in Kapitel 7 aus geistlicher Sicht seine und unsere Situation, in der wir leben. Zusammengefasst sagt er, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und diese Aussagen gipfeln dann in dem Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wirklich, eine verzweifelte Frage. Kennen wir das? Stellen wir uns doch dieser Frage und hören Paulus Antwort in Kapitel 8. Und nun so ziemlich sola scriptura. Leben durch den Geist. Wenn du nur mit Jesus Christus verbunden bist, wird Gott dich nicht mehr verurteilen. Denn für dich gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns und kann dir und mir nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Erfülle mal die 10 Gebote, 100%ig. Nur die. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Gegenüber meiner und deiner sündigen Natur hilft das Gesetz nicht. Es macht nur klar und deutlich, du bist ein Sünder. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben es gerade gehört. Deshalb sandte Gott nun uns seinen Sohn. Er wurde Mensch und war, wie wir, auch der Macht der Sünde ausgesetzt, aber er blieb ohne Sünde. An deiner Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und brach dadurch die Macht der Sünde. Das heißt nur nicht mehr, dass wir nicht mehr sündigen oder sündigen könnten, aber die Macht, die uns von Gott trennt, die ist gebrochen. So kann sich in deinem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt ja Gottes Geist dein Leben und nicht mehr deine sündige und menschliche Natur. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt auch seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist mich leitet, richte ich mich nach seinem Willen aus. Tust du das? Tun wir das immer? Wozu dich die alte sündige Natur treibt, bringt nur den Tod. Folgst du aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Frieden und Leben in dein Leben. Wenn du dich von deiner sündigen Natur bestimmen lässt, lebst du in Auflehnung gegenüber Gott. Hallo? Denn die alte, natürliche Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das auch gar nicht. Wie sollte sie es können? Sie ist sündig. Deshalb kann Gott an mir und dir auch so keinen Gefallen haben. Nun aber sind wir nicht länger unseren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt jetzt unser Leben. Schließlich wohnt er ja in uns. Aber sei dir darüber im Klaren, wenn du den Geist Jesu Christi nicht hast, gehörst du nicht zu ihm. Ein ganz zentraler Satz. Wenn du den Geist Jesu Christi nicht hast, gehörst du nicht zu ihm. Ich bin froh, dass nicht ich das sagen muss, sondern die Bibel. Wenn Christus in mir lebt, dann ist zwar mein Leib der Sünde wegen dem Tode ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt mir ein neues Leben, weil Gott mich angenommen hat. Welch eine frohe Botschaft. Ist nun der Geist Gottes in dir, so wird Gott auch deinen vergänglichen Leib lebendig machen, weil ja sein Geist in dir wohnt. Logisch. Genauso wie Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, so sind auch wir auferweckt zu neuem Leben, füge ich hinzu. Darum nun, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, sind wir nicht mehr unseren alten menschlichen Naturen verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Hey, wir müssen ihnen nicht mehr länger folgen. Und trotzdem. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn du aber mit der Kraft des Geistes dein selbstsüchtiges Verhalten tötest, wirst du leben. Selbstsüchtiges Verhalten, was ist das? Das eigene Ich, das suchtbehaftete Ich. Und das kann niemand rauben, niemand wegnehmen, niemand töten, als nur der Geist Gottes. Das sagt uns hier klipp und klar Gottes Wort. Sollte ich mich irren, sagt es mir bitte. Denn alle, die der Geist Gottes treibt, sind Kinder Gottes. Das ist die Botschaft, die dann daraus erwächst. Alle, die der Geist Gottes treibt, sind Kinder Gottes. Und das ist so ein Kernsatz, an dem ich messen kann, wo ich unterwegs bin. Du auch? Denn der Geist Gottes, den du empfangen hast, führt dich nicht in eine neue negative Abhängigkeit oder Sklaverei, in der du wiederum Angst haben müsstest. Er hat uns vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt kannst du zu Gott kommen und sagen, Abba, Vater. Wo ist solch ein Gott, so wie du, singen wir irgendwo. Als seine Kinder haben und sind wir gemeinsam mit Christus nun auch seine Erben. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass du Kind Gottes bist. Und darum auch diese Folgerung, dass wir dann gemeinsam mit Christus seine Erben sind. Und leiden wir jetzt mit Christus? werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Und das, die Herrlichkeit mit ihm teilen, geht sogar so weit, dass Paulus sagt, selbst die Schöpfung muss nicht aufgeben. Auch sie harrt einer neuen Welt. Ich bin ganz sicher, so schreibt Paulus weiter, dass alles, was du in dieser Welt erleidest, nicht zu vergleichen ist mit der Herrlichkeit, die Gott dir einmal schenken wird. Das ist eine Geschenkansage an uns, an dich, an mich. Darum wartet selbst die ganze Schöpfung sehnsüchtig voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder diese Herrlichkeit offenbart und sie in seine Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die neue Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst sein werden. Die Schöpfung wird einmal auch von Tod und Vergänglichkeit erlöst werden. Und wir sehen an den vielen Ecken und Kanten auf dieser Erde und Welt, wie die Natur kaputt gemacht wird, die Luft, die Erde, das Meer. Und es ist ohne eigenes Verschulden. Der Mensch ist schuld dran. Er macht es kaputt. Vielleicht nicht gerade du und ich. Wir sind sauber. Wir heben die Zigarettenkippen auf, wenn wir überhaupt rauchen sollten. Wir packen die Flaschen in den Container, das Papier in den Abfallkorb, die Müllreste in den Müllsack. Wir essen alles auf, wir schmeißen nichts weg. Also gut, dass es noch so gute Leute gibt. Aber wenn die nicht alle so wären, beziehungsweise umgekehrt, wenn alle so wären wie wir, dann würde die Natur gar nicht kaputt gehen. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so einfüge, ich wollte ja sola scriptura lesen. Aber daran merken wir, du machst irgendetwas sauber und dann kommen andere Leute, die machen alles wieder dreckig. Das ist schlimm, das zu empfinden, das zu sehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, wir seufzen in unserem Innern. Denn auch wir warten doch voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Bei uns Jüngeren wohl weniger, bei uns Älteren wohl mehr. Aber es ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der geistlichen Lebenseinstellung. Und darauf kann ich zunächst nur hoffen und warten, obwohl ich schon gerettet bin. Du auch? Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffst du aber auf etwas, was du noch nicht sehen kannst, auch noch nicht gesehen hast, dann wartest du zuversichtlich darauf, dass es erfüllt. So wie Kinder kurz vor Weihnachten. Sie sehen es noch nicht und warten voller Hoffnung und Zuversicht, dass es endlich soweit ist. Und das hier ist eine ganz andere Dimension. Und dabei hilft uns Gottes Geist in all unserer Schwachheit und Not. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns, für dich und für mich in unaussprechlichen Seufzern. Und Gott, der dein Herz durch und durch kennt und weiß, was der Geist für dich betet, denn er vertritt uns ja im Gebet und nimmt uns an, damit Gott es so hört, wie es Gott gefällt. Das eine aber darfst du wissen, wenn Gott dich liebt, dann dient alles, was geschieht, zum Guten. Wenn Gott dich liebt, geschieht alles, was geschieht, es dient dir zum Guten. Dies gilt für jeden von uns, den Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Aha, hier haben wir eine Einschränkung. Das gilt für den, den Gott nach seinem Willen und Plan und Leben zum neuen Leben erwählt hat. Denn du und ich, wir entscheiden zum neuen Leben oder nicht. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit Jesus der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Und wenn er dich berufen hat, dann hat Gott dich selbstverständlich von deiner Schuld befreit. Und wenn er dich von deiner Schuld befreit hat, dann hast du schon jetzt im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ein ganz fantastischer Satz. Soll ich den nochmal wiederholen? Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Und wenn er dich berufen hat, ist ja klar, dass er dich von deiner Schuld befreit hat. Und wenn er dich von deiner Schuld befreit hat, dann haben wir jetzt schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Was wir noch nicht sehen, aber hoffen. Und diese Hoffnung raubt niemand. Und darin erkennen wir Gottes grenzenlose Liebe. Gottes grenzenlose Liebe. Paulus fragt, was sollen wir denn jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich in den Tod gegeben. Dem Tod ausgeliefert. Sollte er da noch irgendetwas dir und mir vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Seine Kinder, seine Erlösten. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Niemand. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz zur Rechten des Vaters eingenommen und wartet nun auf uns. Dort tritt jetzt Jesus vor Gott für uns ein. Er ist der wahre Stellvertreter Gottes, niemand sonst. Wer könnte es wagen, dich und mich, die wir beide von Gott auserwählt sind, anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht dich und mich von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, dich zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist für dich gestorben. Ja, noch mehr. Weil er vom Tode auferweckt worden ist und seinen Platz zu Rechten Gottes hat, vertritt er dich nun jetzt vor Gott. Und wenn trotzdem Schuld passiert und Sünde passiert, dazu ein Text aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, was könnte uns von Christus und seiner Liebe noch trennen? Etwa Leiden und Angst? Vielleicht. Verfolgung? Hunger? Oder Armut? Kennen wir hier kaum. Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht ja wirklich mit uns um, so schreibt er, wie es schon im Alten Bund beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Eine grausame Wirklichkeit, die wirklich so geschehen ist, über viele Jahrtausende oder 1500 Jahre lang. Und immer noch geschieht. In Berichten, im Fernsehen und anderswo können wir das lesen und sehen. Wie glücklich können wir sein, dass das hier nicht der Fall ist. Vielleicht noch nicht der Fall ist. Aber vielleicht gibt es in unserer Wohlstandsgesellschaft andere Anfechtungen, die uns verfolgen, die uns kaputt machen, die uns auf andere Gedanken bringen und vom Wege Gottes ein bisschen abseits führen. Die machen uns auch Mühe. Und die sind auch schlimm genug. Wohlstandsgesellschaft. Die geht's wohl zu gut, hat man früher mal gesagt, als es den Kindern irgendwie zu gut ging eben. Und trotz allem, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Das sagt Paulus. Ob du und ich das genauso auch nachsagen können und wollen, müssen wir nochmal nachlesen und drüber nachdenken. ob ich wirklich mitten im Leid triumphiere über all dies, was links und rechts passiert. Aber eins ist sicher, ich bin überzeugt davon, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten oder Despoten, die allmählich immer mehr kommen, ich nenne jetzt keine Namen, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt. Nichts, ja nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die er mir in Jesus Christus, meinem Herrn, geschenkt hat. Soweit sola scriptura. Ja, und wie steht's mit dir? Wie steht's mit uns? Gilt das auch für dich? Deine Antwort, ist es ein freudiges Ja oder ein zweifelndes Ich weiß noch nicht? Dann müssen wir uns auf den Weg machen. Wir dürfen dafür beten. Wir dürfen einander helfen, damit alle mit Freude und Dank erfüllt werden und Ja sagen können. Ja zu Christus, deinem Erlöser. Ja, wer betet mit uns?